Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 4. Februar 2025. Fluchtwege aus dem Dauernebel der deutschen Politik. Wenn Sie das suchen, wenn es Ihnen danach ist, dann melden Sie sich an zum Weltwoche Ski Weekend. Gipfeltreffen der guten Laune in Arosa im Hotel Kulm, im legendären Aroser Kulm Hotel mit Spa-Abteilung. Vergessen Sie Ihre Badehosen nicht, aber nehmen Sie auch die Skiausrüstung, beziehungsweise nehmen Sie einfach das mit, was Sie haben. Den Rest können Sie mieten auf den Skipisten mit mir, mit der Weltwoche-Redaktion. Dann die interessanten Gespräche im Kreise einer internationalen Gruppe von Gästen. Zum dritten Mal führen wir das durch jetzt vom 29. bis zum 31. März. Gönnen Sie sich diese Tage und melden Sie sich an auf www.weltwoche.ch/ski. Ich wiederhole, www.weltwoche.ch/ski. Es würde mich sehr freuen und ich glaube, das wäre auch für Nicht-Skifreunde, Sie müssen ja nicht unbedingt auf die Skipisten, Sie können die Landschaft auch sonst genießen. Das wäre eine ganz, ganz tolle Sache. Und wir haben natürlich auch wieder ein musikalisches Rahmenprogramm. Wir haben ein Abendbankett, also alles, was Sie sich nur wünschen und träumen können. Das Weltwoche-Ski-Weekend im Zeichen der Meinungsvielfalt und der guten Laune. Ja, des interessanten Tischgesprächs. Das ist ja unser Ziel hier. Wir sind die Souffleure des intelligenten Tischgesprächs im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Was sind die wichtigsten Themen? Was sind die wichtigsten Aspekte und Erkenntnisse, die man festhalten muss? Erstens, Donald Trump ist bis auf Weiteres vorderhand, bis zum Nachweis des Gegenteils, ein Segen für die Europäische Union vor allem und vor allem auch für Deutschland. Das ist doch sehr wichtig, was jetzt da aus Washington herüberweht in diese bürokratisch verkrusteten linken und grünen Höhlen da, in die man sich hineingegraben hat, in diese Fuchsbauten und Abgründe, in diese Schluchten da, in die man sich hineinmanövriert hat in der Europäischen Union, aber auch in der Bundesrepublik. Jetzt haben wir eine produktive, davon bin ich bis jetzt überzeugt, eine produktive Chemotherapie. Man muss es so sagen, Trump ist eine Art Chemotherapie für die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch für den Westen, für Europa insgesamt. Und anstatt sich da jetzt mit aufgepflanztem Bajonett dagegen zu stellen, wie das die meisten Medien tun, vor allem in Deutschland, sollte man sich einmal die Mühe nehmen, genau hinzuschauen. Zum Beispiel Zollkrieg. Da wird ja ein unglaubliches Geschrei veranstaltet dabei. Setzt er diese Zölle sehr rational ein, Trump? Und er hat ja bereits Erfolg. Er hat gesagt, Kanada, Mexiko, wir akzeptieren das nicht. Die USA sind kein Abfalleimer für illegale Migration und für Drogen. Da müsst ihr in Kanada, in Mexiko auch die Verantwortung übernehmen, sonst lasse ich die Handels-, die Zollmuskeln spielen. Das ist ja ein zivilisatorischer Fortschritt gegenüber Kriegsdrohungen und militärischen Interventionen. Anstatt das zu analysieren, nüchtern, sind die Medien eben immer noch Teil dieser Anti-Trump-Partei. Aber ich glaube, Präsident Putin hatte recht, als er sagte, schon in wenigen Monaten werde die EU auf dem Rücken liegen und gewissermaßen, ja, oder schwanzwedelnd da sehr freundlich dem Trump begegnen. Mir fällt auf, auch in den Zeitungen allmählich freundlichere Bilder, er wird nicht mehr in dieser sehr immer scharfen Pose gezeigt. Da merken Sie natürlich auch, wie mit den Bildern manipuliert wurde in den letzten Jahren, wie da versucht wurde, einen emotionalen Eindruck heraufzubeschwören, der ja schon damals nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt hat. Klar, kritisch bleiben, skeptisch bleiben, wir vergöttern keine Politiker, aber bis jetzt ist dieser Trump ganz wichtig für die Europäische Union, aber eben auch für Deutschland, weil er Tabus ins Wanken bringt. Die ganzen Migrationstabus, die sie haben. die Staatstabus, die Staatsvergötterungs- und Hochsteuertabus, das ist wichtig, weil die deutsche Politik ist nicht so mutig. Die trauen sich da nicht so viel in der Bundesrepublik. Die brauchen einen Schubser von außen. Und man hat sich jetzt eingebunkert in diesen Anti-Putin-Feindbildern und hat dadurch im Grunde eine realistische Politik sowieso vernachlässigt. Das war ein Riesenschub auch für die Grünen. Diese ganze Kriegstreiberei, das lässt jetzt allmählich nach und da bewegt sich etwas. Also Trump, das ist sehr nutzbringend, vor allem auch für Deutschland. Das lesen Sie in Ihren Zeitungen überhaupt nicht. Zweitens, Deutschland bewegt sich natürlich auch in die richtige Richtung. Die letzte Woche, wir haben darüber gesprochen, ein Trauerspiel, zum Teil schwindelerregend, nicht immer so einfach, sich von außen da einen Überblick und den richtigen Einblick zu verschaffen. Aber wenn man es mit Distanz anschaut, muss man sagen, am Ende des Tages war das doch eine Woche, die Deutschland wieder einen Millimeter, ein Stück weit in die richtige Richtung verschoben hat, nämlich in die konservative, in die bürgerliche, in die vernünftige Richtung. Weniger Staat, weniger illegale Zuwanderung, auch wirtschaftliche Themen jetzt am Parteitag der CDU, das kommt ja allmählich auf die Agenda. Und es sieht so aus, als ob dieses zuvor in die Grünen verliebte Deutschland, die deutschen Wähler, die da einen Honeymoon, eine Flitterwochenbeziehung hatten zu den Grünen und zu den Linken in den letzten Jahren, dass das auf dem Rückzug ist. Und die zweite positive Erkenntnis, Angela Merkel hat nicht mehr die Macht, die sie einmal besaß. Ihr Dolchstoß gegen den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der da sehr zaghaft nach vorne gegangen ist, aber dieser Dolchstoß, der konnte eben den Merz auch nicht killen. Und das ist eine gute Nachricht für all jene, die nun nicht zu den Fans von Angela Merkel gehören, gerade auch in der CDU. Friedrich Merz hat ja einen großen Fehler gemacht. Er hat eine programmatische Bereinigung seiner Partei nicht durchgeführt. Er hätte im Grunde gleich bei seinem Amtsantritt, wir haben das immer gesagt, darauf beharren müssen, wir ziehen diese und diese Politik jetzt durch und wer da nicht mitzieht, der muss in den Schmollwinkel treten oder muss austreten, aber wir ziehen es jetzt durch. Und er hat das eben nicht gemacht, diese programmatische Bereinigung, und darum wurde er auch oder wird er immer noch hin und her gerissen zwischen diesen verschiedenen Blöcken. Aber eine Erkenntnis der letzten Woche ist natürlich auch, dass dieser Merkel-Flügel nicht mehr so stark ist. Und das hat sich jetzt auch bei diesem Wahlkampfparteitag der CDU gezeigt. Da ist Merz wieder selbstbewusster aufgetreten. Ich hatte ja auch den Eindruck, dass er mit sehr abgesägten Hosen dasteht am Ende der Woche. Aber die deutsche Innenpolitik hält eben doch Überraschungen bereit. Und man muss auch aufpassen, auch ich muss aufpassen, dass man sich da nicht immer von der Tagesstimmung zu sehr mitreißen lässt. Man muss nüchtern bleiben, man muss Abstand halten und mit Abstand betrachten, darf man, glaube ich, sagen, dass die Konservativen in der CDU nach der letzten Woche gestärkt worden sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man das politische Geschehen in Deutschland jetzt nicht einfach nur aus der Parteiperspektive, aus den parteiegoistischen Blickwinkeln betrachtet. Drittens, diese Demonstrationen, die Sie jetzt sehen in der Bundesrepublik, diese absurden Demonstrationen, da gehen ja Zehntausende, Hunderttausende auf die Straßen, meine Damen und Herren, mein Eindruck ist, die sind doch alle irgendwie finanziert. Das ist eben dieses Demokratieförderungsgesetz, 1 Milliarde. Die Deutschen gehen doch nicht in dieser Zahl. Haben die nichts zu tun? Müssen die nicht arbeiten? Haben die keine Familien, um die man sich kümmern muss? Das wirkt für mich also sehr orchestriert, sehr inszeniert. Und ich frage mich, wenn ich das mir anschaue, ich möchte da niemandem zu nahe treten, ist das eigentlich nicht illegale Parteiwerbung? Sind das nicht sozusagen inoffizielle Parteispenden für die Linken und für die Grünen? Also ich möchte mal wissen, wer diese Partei, diese Aufmärsche da wirklich finanziert, wer da dahinter steht. Ich glaube, da würde man auch noch die eine oder andere Überraschung erleben. Es zeigt natürlich auch das Ausmaß der Verzweiflung der Linken in Deutschland und es zeigt auch den undemokratischen Charakter dieser linken Szene. Die akzeptieren es einfach nicht, dass es noch eine andere politische Richtung geht. Und das geht ja nicht nur einfach gegen die AfD, das merken Sie ja jetzt. Es geht ja auch gegen die CDU. Sobald die CDU Programminhalte der AfD übernimmt, dann sind die CDU die Nazis. Das heißt, diese ganze Nazi-Rhetorik, die ist ja rein instrumentell, das ist eine Waffe geworden, das hat überhaupt nichts mit den historischen Tatsachen zu tun. Das ist die letzte Verzweiflungswaffe der Linken und die Bürgerlichen könnten den Linken keinen größeren Gefallen tun, als auf dieser Nazi-Klaviatur mitzuspielen. Das hat natürlich Friedrich Merz, das haben einige CDUler immer wieder gemacht und damit natürlich diesen Bestrebungen Munition geliefert. Und jetzt merken Sie, dass es auf Sie selber durchschlägt, wenn Sie wieder konservativ werden. Vielleicht führt das ja auch zu einer Läuterung und Carsten Linnemann, der CDU-Programmchef, hat ja gesagt, dass man aufhören solle mit dieser Nazi-Rhetorik. Er hat vollkommen recht, weil am Schluss schlägt das natürlich auch auf die CDU durch. Dann viertens, die AfD verhält sich natürlich auch ungeschickt. Ich habe hier und natürlich zu Recht, werde das immer wieder tun, die ungerechtfertigten Angriffe zurückweisen. Diese ganze unseriöse eben Nazi-Rhetorik, diese Totschlag-Rhetorik, die ist nichts. Aber die AfD muss natürlich auch aufpassen, dass sie nicht die Fehler der anderen dann von der anderen Seite wiederholt. Und das bringt jetzt überhaupt nichts, wenn da einzelne Abgeordnete wie Kra und andere auf die CDU einprügeln und sagen, das sind die allerletzten, der Merz ist kaputt und wir wollen diese Partei zerstören. Das ist doch dummes Zeug. Die AfD hat einen Erfolg verzeichnen können. Es ist ihr gelungen, aus der Opposition heraus, sozusagen hinter der Brandmauer, das Programm, die Agenda zu bestimmen in Deutschland. Das ist ja die Aufgabe der Opposition. Geht ja nicht darum, selber einen Posten zu bekommen. Es muss ja um die Sache gehen. Und je mehr natürlich die AfD auf diese CDU jetzt einprügelt, entlarven sich natürlich auch die AfDler als letztlich das Gleiche in Blau, was die anderen sind. Eben auch Pöstchenjäger. Ja, wir wollen an die Macht. Und wenn es die anderen umsetzen, ist doch gut, wenn es die anderen umsetzen. Dann braucht es dich ja gar nicht in der Politik. Also wenn die CDU morgen das AfD-Programm übernehmen würde, dann gäbe es die AfD nicht mehr. Aber das ist ja gar keine schlechte Nachricht für Deutschland, weil dann haben sie in dem Sinn wichtige, sagen wir mal liberal-konservative Aspekte, die in den letzten Jahren zu sehr ausgebremst wurden, die haben sie dann plötzlich wieder in der Auseinandersetzung, die haben sie dann plötzlich wieder im politischen Mainstream drin. Und das ist halt eine Tatsache. Viele Deutsche, Millionen von Deutschen, die finden das AfD-Programm gut, die wählen die AfD trotz ihren Entgleisungen, nicht wegen ihren Entgleisungen. Und sie haben eine Affinität, aber es gibt eben eine große Mehrheit der Deutschen, die sagen, ja, diese AfD ist mir noch unheimlich, denen trauen wir nicht so ganz, da gibt es ein paar vielleicht nicht so koschere Mitglieder. Natürlich spielt auch diese Hirnwäsche in den Medien eine große Rolle, aber das ist halt eine Tatsache, man muss den Wähler ernst nehmen. Und mein Eindruck ist, dass halt in Deutschland doch eine Mehrheit oder sehr viele Leute, die finden zwar gut, dass man hier in der Migration stärker Druck macht, dass man kritisch ist gegenüber dieser Russlandpolitik, aber die AfD als Umsetzer, als Verwirklicher dieser Programmpunkte, da ist man noch misstrauisch. Man hätte es vielleicht lieber, wenn andere das umsetzen, was die AfD sagt. Das ist für mich hier etwas der Eindruck, den man haben kann. Aber das ist ja auch für diese AfD gar keine schlechte Nachricht, weil sie ja aus der Opposition heraus diese Erfolge haben kann. Und wenn sie dann in der Opposition bleibt, ist sie dann halt der Wachhund. Muss sie halt schauen, ob diese CDU das ernst meint oder ob sie es nicht ernst meint, ob sie dann Verbotsverfahren machen und all diese Dinge. Aber meine aktuelle Beurteilung von dem ist, dass ich glaube, diese ganz extremen, schrillen Bekämpfungsversuche, die scheinen mir eher auf dem Rückzug zu sein. Und vergessen wir nicht, es gibt da wichtige Impulse aus Washington, aus Budapest, da fallen eben auch die Brandmauern. Alice Weidel wird ja nächste Woche zu Viktor Orban fahren. Orban, der bis jetzt eher auf Distanz gegangen ist zur AfD, da wird sich auch einiges jetzt verändern. Auch in den Medien sehen wir plötzlich ein etwas größeres Verständnis für den langjährigsten Regierungschef der EU. Die Medien merken allmählich, dass da eben auch viel Substanz dahinter ist bei diesem Viktor Orban. Dann noch ein Blick in die Ukraine, in diese Geländekammer. Da muss man sehen, dass die NATO, das lese ich, das höre ich, die NATO möchte Selenskyj loswerden. Für den ukrainischen Präsidenten wird es eng. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, die Ukraine hat verloren und die Russen selbstbewusst auftreten, aber die haben natürlich auch ein Problem. Putin hat sich verrannt, sein Kalkül ist nicht aufgegangen, gewisse Vorstellungen sind aufgegangen, andere nicht. Der Krieg ist auch verlustreich für die Russen. Es ist auch da am Brodeln. Die Russen wollen auch nicht damit der ganzen Welt im Krieg sein, wobei man die Russen unterschätzt, wenn man glaubt, sie seien da gewissermaßen aus dem letzten Loch pfeifend. Aber das ist auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Zustand ist, den Putin da angestrebt hat, diese ganze Welteroberungsdeutung, die man da in ihn hineinlegt, diese Hitler-Pornografie gewissermaßen, das sehe ich da weniger. Man kann sich immer täuschen, das ist eher eine Folge der Schwäche der EU-Staaten und auch der NATO-Staaten, dass sie gemerkt haben, dass sie gar nicht mehr verteidigungsfähig sind. Ich glaube, dass es da ziemlich klar schon in Richtung einer Vereinbarung hinausläuft. 4 Oblasten in der Ukraine für Russland, Luhansk, Donetsk, Saporischja und Cherson. Dann möchte Russland, dass die Ukraine nie NATO-Mitglied wird, ewig neutral. Dagegen sperren sich die Amerikaner, sie sagen 20 Jahre lang. Dann Zelensky und seine Leute, sie wollen sicheres Geleit, sie wollen die Milliarden in Sicherheit bringen, die da gestohlen worden sind. Und es ist sehr viel Geld gestohlen. Und die EU wird dann enden mit der Ukraine als EU-Mitglied. Das wird dann ein ganz massives Belastungsmoment werden. Und das kann man sich vermutlich gar nicht leisten. Und das wird dann auch wieder unglaubliche Verwerfungen da produzieren. Das ist für mich hier etwas die Perspektive. Letzter Punkt noch, der zweitreichste Mann der Welt, das ist der Bernard Arnault, hat Präsident Macron kritisiert für seine Hochsteuerpolitik. Die wollen ja die Reichen noch mehr schröpfen. Und der große Luxusunternehmer hat gesagt, wenn das kommt, dann werden große Unternehmen Frankreich verlassen. Made in France wird dann eben nicht mehr in France hergestellt werden. Das ist auch die Entwicklung. Diese Hochsteuerpolitik, diese EU-Bürokratisierungspolitik, die ist auch auf dem Rückzug. Und Donald Trump, der Amerikaner, hat hier sicherlich eine ganz wichtige politische Einflusswirkung. Und wir werden sehen, dass sich in den nächsten Monaten einiges verändern wird da in der EU. Ich glaube nicht zum Schlechten, ich glaube zum Guten, wenn es auch vielleicht nicht so schnell geht, wie es gehen sollte. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie auf unserem Kanal dabei bleiben.